Die große Sehnsucht. Ein Motto für eine Liebesgeschichte. Zwei Menschen, die sich lieben, die wollen sich sehen, die wollen zusammen sein, die wollen gemeinsam leben. Und was passiert in Zeiten der Trennung? In Zeiten der Trennung leben sie in Erwartung. In Erwartung auf das nächste Wiedersehen, in Erwartung auf das nächste Telefongespräch, in Erwartung auf die nächste Nachricht. Wir alle haben in allem Warten und Harren ein sehr starkes Du-Bewusstsein. Und solche Zeiten sind von Heimweh getragen, von der Hoffnung, dass irgendwann einmal der Traum zur spürbaren Erfahrung wird. Zeiten großer Sehnsucht. Und ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Und zwar den 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 5. Und dort die ersten Verse, die Verse 1 bis 10. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Zelthaus abgebrochen wird, haben wir einen Bau von Gott, ein Haus nicht von Menschenhand gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, mit unserer himmlischen Behausung überkleidet zu werden, da wir ja, nachdem wir bekleidet wurden, nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in dem Zelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen wird. Denn uns aber eben dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns auch das Pfand des Geistes gegeben hat. So sind wir denn immer getrost und wissen, solange wir im Leib leben, leben wir fern vom Herrn. Denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben umso mehr Lust, aus dem Leib auszuziehen und daheim zu sein beim Herrn. Darum seufzen wir auch unsere Ehre, darum setzen wir auch unsere Ehre dafür ein, ihm zu gefallen, ob wir daheim sind oder in der Fremde. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder empfange, je nachdem, wie er gehandelt hat, im Leib, sei es gut oder böse. Ein Text, der ungewöhnlich ist. Aber für mich wird in diesem Text gerade diese Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch deutlich. Dieser Text zeigt für mich die Sehnsucht. Drei Gedanken werden uns heute Morgen durch diese Predigt begleiten. Der erste Gedanke, die Liebeserklärung. Der zweite Gedanke, die Trennung. Und der dritte Gedanke, die Sehnsucht. Die Liebeserklärung. Es ist eine Liebeserklärung, die Gott uns gemacht hat. Und sie klingt in ihrer ganzen Größe und Weite im ersten Vers an. Gott hat uns seine Liebe, Gott hat uns sein Ja zu einer Beziehung mit ihm zugesagt. Er hat uns in die Gemeinschaft mit ihm hinein geschaffen, indem er uns als seine Ebenbilder wollte. Steht zumindest in 1. Mose 1, Vers 27. Aber dieses Modell ist gescheitert. Nach dem Bruch der unmittelbaren Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch kommt Gott selbst in diese Welt, um uns nah zu sein. In der existenziellen, in der lebenswichtigen Frage des Menschen, wie finde ich Sinn für mein Leben, ergreift Gott die Initiative. Er kommt in seine Welt, die im ständigen Umherirren und Fragen von Unstetigkeit erfüllt ist. Er kommt in eine Welt, die in einer Masse selbstgesteckter Teilziele, die unerreicht sind, ziellos geworden ist. Er kommt in eine Welt, die vergänglich ist, die durch den Tod begrenzt ist. Oder lasst es mich anders ausdrücken, er kommt in eine Welt, die eine Welt auf Abbruch ist. Diese Welt kann keinen festen, keinen dauerhaften Wohnsitz bieten. Und genau in diese Welt kommt Jesus Christus und zeltete mitten unter uns. Jesus wirbt neu um Vertrauen. Er wirbt neu um die Beziehung mit Gott. Die Beziehung zu Jesus, den Weg in die Zukunft, den Weg mit und zu Gott. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Im Glauben, im Vertrauen an den auferstandenen, bestätigten und erlebten Jesus, genau in diesem Vertrauen macht Paulus seine Gewissheit und seine Überzeugung fest. Wir wissen, dass alles Tödliche und Endliche, selbst der Tod, keine Grenze mehr zu einer unmittelbaren Beziehung zu Jesus Christus, zu Gott ist. Die neue, von Gott geschaffene Welt, die neue, von Gott geschaffene Heimat, ist bezugsfertig. Das Zusammenleben mit Gott ist sicher, denn Jesus hat alles Trennende beseitigt. Der getrennte Mensch wird nicht einfach vernichtet. Deshalb ist Jesus gestorben. Der getrennte Mensch wird neu und heil, wenn wir den Tod und die Auferstehung Jesu für uns persönlich in Anspruch nehmen. Um das zu verdeutlichen, nimmt Paulus ein Bild. Das Bild vom Kleid. Sterben in der Taufe ist wie das alte Kleid ausziehen. Auferstehung in der Taufe ist von Gott ein neues Kleid übergezogen bekommen. Verwandelt werden am Tag der Wiederkunft heißt, das Sterbliche wird vom Leben verschlungen. Paulus reicht das so. Er gibt sich damit zufrieden. Zu wissen, Jesus zieht den Menschen zu sich. Das Wie interessiert ihn nur ganz am Rande. Und Gott wird das Neue schaffen. Und weil es ganz neu ist, können wir es uns nicht vorstellen. Wenn wir die biblischen Beschreibungen dieser Neuschöpfung lesen, dann spüren wir, dass den Autoren jedes Mal die Worte fehlen, um das zu beschreiben, was sie sehen. Das neue Leben ist ganz von Gott. Und schon allein deshalb ist es ewig. Ewiges Leben in der engen Nähe und Beziehung mit Gott. Es ist ein leibliches Leben und es ist doch ganz anders als das, was wir kennen. Jedenfalls ist es wirklich und nicht nur ein geistliches Zusammenleben mit Gott. Die Liebeserklärung kennen wir alle, die Liebeserklärung Gottes. Und ich lese sie mal nach der Hoffnung für alle. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für ihn hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Für den, der an Jesus glaubt, für den, der ihm vertraut, für den hat die Zukunft bereits jetzt begonnen. Er hat dieses ewige Leben. Wenn ein Mensch nie in seinem Leben verliebt war, dann sieht er die Welt anders als jemand, der verliebt durch diese Welt geht. Ein liebender Mensch sieht eben alles anders. Den Himmel, die Erde, die Blumen, die Musik. Alles wird anders gesehen und begriffen. Der Liebende durchschaut Dinge, von denen der Nichtliebende nichts weiß. Und genauso geht es einem Menschen, der von der Macht des Geistes Gottes berührt ist. Er sieht alles anders. Und das Aufregende an dieser Sicht, er sieht, wie die Dinge wirklich sind. Und genau hier liegt die Zumutung für uns Menschen. Da sind viele bereit, Jesus einen höheren Grad der Erkenntnis zuzugestehen. Aber dass es Menschen gibt, die ebenfalls mit dem Geist Gottes erfüllt sein sollen, das ist einfach nicht erlaubt. Aber genau darum geht es. Gott, für uns unfassbar, undenkbar, unverfügbar. Gott, der über alles verfügt. Genau dieser Gott nimmt Wohnung im Leben des sterblichen, vergänglichen, irrenden und fehlerhaften Menschen. Was kann uns Größeres passieren? Der zweite Gedanke, die Trennung. Auch wenn die Zukunft schon begonnen hat, wir leben in der Gegenwart, wir leben im Heute. Und die scheint so häufig oder die beweist so häufig das Gegenteil. Wir leben nicht im Angesicht des Lebens, sondern wir leben im Angesicht des Todes. Der große Thema in Filmen ist und in militärischen Plänen eine Kalkulationsgröße. Unsere Welt ist voll. Voll von Krieg und Armut, voll Unterdrückung und Folter, voll Isolation und Ausgrenzung, voll tödlicher Krankheit und Umweltzerstörung. Und damit wird klar, warum es uns mitunter schwerfällt, zu glauben, dass das Sterbliche vom Leben verschlungen ist. Wir erleben Gott als den Unsichtbaren, den scheinbar Unbeweisbaren, und weil es Glaube an ihn ist, überfallen uns sogar Zweifel. Tief in unserem Inneren spüren wir, dass wir von Gott getrennt leben. Paulus stellt sich genau dieser Trennung. Er spricht über den Tod. Er spricht über die Vergänglichkeit dieser Welt. Er spricht über die Vergänglichkeit meines Lebens und damit über die Vergänglichkeit alles menschlichen Planens und Handelns. Er verschweigt es nicht, aber er tut auch nicht das, was viele Menschen tun. Er verdrängt es auch nicht durch blinden Aktionismus. Aber genau dadurch gewinnt die Liebesbeziehung zwischen Gott und Mensch Wirklichkeit und Gewicht. Wir erleben die Trennung als solche. Wir leben in der Liebesbeziehung zu Jesus Christus und haben sein Versprechen, dass er es genau so will. Deshalb erkennen wir, dass diese Welt von Gott entfernt, von Gott getrennt lebt. Wir spüren diese Trennung mit all ihren Folgen. Glaube kann. Glaube muss sich einer tödlichen Wirklichkeit stellen. Und auch Zweifel zulassen. Denn nur darin wird die göttliche und himmlische Weite deutlich, die Gott für jeden Menschen will. Ihr kennt die Geschichte vom Himmel? Es gibt zwei Arten vom Himmel. Der eine ist immer schön, mit dem anderen haben wir so unsere Probleme. Der eine ist blau. Der andere ist grau. Da steht die Mutter am Fenster und sagt, das heißt, heute aber ein grauer Tag. Und das Kind antwortet, nein, der blaue Himmel ist da, man sieht ihn nur nicht. Denn das Kind hatte den Himmel beobachtet und ein ganz kleines blaues Loch gesehen, das dann wieder zuging und verschwand. Dieses Beispiel beschreibt, wie die Sichtweise und Einstellung eines Menschen wirken kann. Auch wir als Christen sehen die Tatsachen. Aber wir wissen, dass es nicht so bleiben muss. Der letzte Gedanke, die Sehnsucht. Angesichts der Welt, in der wir von Gott getrennt leben, wächst die Sehnsucht als der tiefe Wunsch nach Wiedersehen, nach ewigem Zusammenleben mit Gott. Es ist für Paulus wie ein Schreien, es ist Stöhnen, es ist Seufzen und Sehnen. Diese Sehnsucht ist Heimweh, denn nur da, wo Gott ganz nah ist, nur da, wo Gott unmittelbar da ist, nur da ist wirklich zu Hause. Wir erleben uns als fern von Gott. Und genau in diese Situation hinein schenkt uns Gott seinen Geist. In dieser Situation ist er uns ganz nah, ist durch seinen Geist in uns. Gottes Geist lässt den Glauben, das Vertrauen in uns wachsen. Gottes Geist verankert die Hoffnung tief und fest in uns. Durch den Heiligen Geist ist christliche Sehnsucht nicht bloße Illusion und auch nicht die Projektion meiner eigenen Vergänglichkeit, sondern tiefe Gewissheit und Zielsicherheit. Jeder, der in der Beziehung mit Jesus Christus lebt, darf sich sehnen und darf seufzen, ohne resignieren zu müssen. Er wird getröstet werden. Und auch hier hat die Zukunft bereits begonnen, denn Gott wohnt bereits in uns. Damit ist der Keim des Auferstehungslebens bereits in uns verankert, denn der Geist, der Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken, schreibt Paulus in Römer 8. Christen müssen nicht beim Seufzen stehen bleiben. Unsere Sehnsucht ist Hoffnung, begründete Zukunftssehnsucht, die einen Grund hat, die eine Basis hat, nämlich Gott selbst. Sehnsucht macht müde Menschen munter. Es darf nicht umgedreht werden. Zuerst redet Paulus von der Zukunftshoffnung. Zuerst von der neuen, schon bezugsfertigen Heimat. Zuerst von Gott, der neues Leben schafft. Jetzt habe ich dreimal zuerst gesagt. Irgendwann muss ich das doch mal auflösen. Und dann redet er von unserem Handeln in dieser Welt. Hoffnung ist also das Motiv für unsere Verantwortung, in die Gott uns stellt. Ohne solche Hoffnung wäre unsere Verantwortung geradezu sinnlos. Wofür arbeiten, wenn letztlich alles tödlich und das Scheitern abzusehen ist? Hoffnungslosigkeit lähmt. Aber Hoffnung will uns mobil machen, weil sie über die Grenzen dieser Welt hinausgeht. Der Gerichtsgedanke, der Vers 10, scheint hier so gar nicht reinzupassen. Erst recht nicht in eine Liebesgeschichte, die immer ein Happy End haben will. Doch gerade vom Ende her muss ich das verstehen. Gott will diese Welt erneuern. In diesem Plan nimmt er diese Welt zutiefst ernst. Er ignoriert nicht das Trennende. Er ignoriert nicht die Schuld, das Misstrauen Gott gegenüber, die Beziehung zu ihm blockieren. Nein, Gott tritt auf als der Richter, der das Trennende thematisiert und der das Neue schafft. Nur Gott kann Gnade vor Recht ergehen lassen. Nur er kann diese Welt erneuern, indem er jeden Einzelnen durch Jesus Christus zu sich zieht. So sagt mir das Gericht, es gibt keine Selbstgerechtigkeit. Und Menschen können diese Welt nicht gerecht machen. Gott wird es tun. Und in dieser Spannung zwischen meiner Verantwortung in dieser Welt und Gottes radikaler Erneuerung will ich daran denken, die Zukunft hat bereits begonnen. Es regiert schon Gottes Wille. Menschen, die aus solcher Zukunftshoffnung leben, sind einerseits zur Sorglosigkeit aufgerufen. So heißt es in Philipper 1, Vers 6, denn der das gute Werk angefangen hat, wird es auch vollenden. Das ist der Wille Gottes. Andererseits sind Sehnsüchtige auch zur Verantwortung gerufen, zum Fragen nach Gottes Willen in dieser Welt. Nicht Weltflucht, sondern intensives Leben in dieser Welt. Hier, heute, jetzt. Intensives Leben heißt Leben in der Gegenwart. Sich den Fragen der heutigen Zeit stellen. Leben in der Gegenwart. Gegenwart ist aber schon Zukunft, denn die hat ja schon begonnen. Deshalb ist Gegenwart nicht Stillstand, sondern Perspektive. Diese Perspektive ist Gottes erneuernde Nähe. Nach vorne sehen, das bringt erfüllte Sehnsucht. Aber diese Sehnsucht ist für Paulus auch begrenzt. Sie hat ein Ziel, sie hat ein Ende, sie wird erfüllt. Wichtig für ihn ist, es wird sein, ohne Zweifel. Die Offenbarung greift für mich diese Bilder nochmal auf. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Zu Hause sein, zusammenleben. Das Wiedersehen, Wandeln im Schauen und nicht mehr im Glauben. Gott in die Augen schauen, Gottes Dasein sehen. Grenzenlose Freude und Gott wird abwischen alle Tränen. Fester Wohnsitz der Freude, die nicht mehr abgebrochen wird, kein Seufzen mehr. Und so wird die Sehnsucht zur Grundhaltung der Christen. Und dabei leben wir in Spannungen, schon jetzt und noch nicht. Tödliche Gegenwart, lebendige Hoffnung. Handeln und alles geschenkt bekommen. Unterwegs sein, nach Hause kommen. Sehnsucht weitet den Blick auf Jesus. Auf Jesus, der alles schon getan hat, der mit seinem Geist bereits in uns ist, der als der Kommende uns zu sich zieht, der alles neu machen wird. So kann Sehnsucht in dieser Welt und über diese Welt hinaus hoffen. Aus diesem Grunde hatten die ersten Christen einen besonderen Gruß, mit dem sie sich gegrüßt hatten. Maranatha. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, Vater im Himmel, habe Lob und Dank. Dank für deine Gegenwart, Dank für deine Liebe, Dank, dass du alles für uns einsetzt. Bedingungslos. Du willst jeden Einzelnen von uns mitnehmen. Schenke uns den Mut, dass wir aufeinander zugehen, dass wir einander annehmen und miteinander diesen Weg gehen. Denn keiner von uns ist besser als der andere. Du bist derjenige, der das für alle möglich macht. Hab Dank für diese Liebe und lass uns in dieser Gewissheit miteinander leben. Lass uns in dieser Gewissheit miteinander Gottesdienste feiern. Lass uns mit dieser Gewissheit auf andere Menschen auch zugehen. Hab Dank dafür. Amen.